ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Brasiliens Metropole unterm Zuckerhut ist Großstadtdschungel und Dschungelgroßstadt in einem. Dabei ist die Stelle, an der die Portugiesen Rio einst gründeten, zum Leben eher ungünstig. Inmitten des tropischen Urwalds wollten die Kolonialherren ihre Pfründe in Übersee sichern und kämpften dabei von Beginn an gegen die Natur. Später wurde Rio nicht nur zur Hauptstadt des portugiesischen Kolonialreiches, sondern war lange Zeit auch der größte Sklavenhafen der Welt. Beides hat die Stadt und ihre Kultur bis heute geprägt. Anne Herberg mit ihren Notizen aus dem Dschungel von Rio de Janeiro.
Claudio sagt, es werden die unvergesslichsten Minuten. Er zieht Gurte fest, hakt Karabiner ein, checkt die Leinen. Ich sehe nur den Abgrund. Dann streckt er den Daumen hoch.
Un, dois, três, andan, vai.
Das Gleitsegel bäumt sich auf und plötzlich fliegen wir in den Himmel über Rio de Janeiro. Unter uns das dichte, endlose Grün des Dschungels, sanfte Hügelketten und bucklige Berge, Lagunenlandschaften und konkav geformte Buchten, wildes, blaues Meer und endlose Sandstrände. Ipanema, Copacabana, Zuckerhut. Und über allem diese Statue, die ihre Arme ausbreitet, als wolle sie die ganze Welt umarmen.
Como é? A gente já consegue ver o Cristo, tá vendo aqui entre as duas pedras?
Ah, das é Cristo.
Der Cristo Redentor. 700 Meter hoch thront er über dieser Stadt, Rio de Janeiro. Dschungel und Beton, Strände und Favelas, Caipirinha und Chaos, Samba, Karneval und Drogenkrieg. Nirgends liegen das Schöne und das Schreckliche so nah beieinander.
Also die Gegensätze sind schon krass. Das blaue Meer mit den Inseln, der gelbe Strand, dahinter fängt der Urwald an. Das wächst mitten im Urwald, wächst die Rocinha, die größte, einer der größten Favelas von Rio, den Berg hoch. Direkt daneben ist einer der exklusivsten Golfplätze von Brasilien und die Hochhäuser von São Conrado, wo die Reichen wohnen und die Leute aus der Favela arbeiten.
Claudio Paulo de Matos war 3 Jahre alt, als ihn sein Vater zum ersten Mal zum Gleitschirmfliegen mitnahm. Damals in einen Rucksack gepackt, an der Brust. Das Fliegen, sagt er, rettete ihn später aus einer schweren Lebenskrise und führte ihn immer zurück in seine Heimatstadt. Heute lebt er davon und ist doch bei jedem Sprung neu begeistert. Was den Portugiesen damals wohl durch den Kopf gegangen ist, als sie vor mehr als 400 Jahren an Rios Küste landeten?
Graças a Deus achamos o paraíso.
Herr, Gott sei Dank, wir sind im Paradies gelandet.
Ob das so stimmt? Der Historiker Luis Antonio Simas sieht es eher so.
Rein rational betrachtet ist Rio de Janeiro der schlechteste Ort der Welt, um eine Stadt zu bauen, abgesehen vom Nord- oder Südpol. Denn um hier eine Stadt zu errichten, musste man Buchten aufschütten, Flüsse dagegen zuschütten, Sümpfe trockenlegen, Hügel abtragen und Tunnel bohren. Der Kampf zwischen Mensch und Natur prägt die Entstehung von Rio de Janeiro.
A briga do homem com a natureza, ela caracteriza a formação do Rio de Janeiro.
Die Portugiesen haben Rio de Janeiro inmitten des tropischen Klimas des Atlantischen Urwaldes nur deswegen errichtet, weil sie ihre Pfründe in Übersee sichern wollten.
Für die Portugiesen, die hier im 16. Jahrhundert ankamen, war der Wald ein unwirtliches und unheimliches Gebiet. Die Natur war etwas, das gezähmt, verwaltet und kontrolliert werden musste. Sie war der Feind. Und die Indigenen wurden vertrieben, versklavt oder getötet, so oder so.
Alessandro Solosano ist Geograf. Sein Forschungsgebiet befindet sich im exklusiven Süden Rios. Hinter schicken Villen, Hochhäusern und der Großbaustelle für das neue Gebäude des Mathematikinstitutes IMPA steht eine grüne Wand. Die Floresta da Tijuca, Rios Urwald, mitten in der Stadt. Auf einem steilen Trampelpfad geht es hinein, vorbei an Baumriesen, Lianen und märchenhaften Schlingpflanzen. Wanderer sind unterwegs zu Wasserfällen. Eine Affenbande springt von Ast zu Ast. Ein Tukan, schwarz mit orangegelbem Schnabel, ruft.
Tukan.
Ein Naturparadies. Allerdings wäre es im Namen des Fortschritts beinahe zerstört worden. Vor etwa 200 Jahren war hier alles voller Gutshöfe, Weiden und Plantagen, sagt Alessandro.
Der Boom setzte mit dem Kaffeeanbau ein, dem Exportprodukt von Rio im 18. und 19. Jahrhundert. Für die Plantagen wurden nicht nur unzählige Sklaven eingeschleppt, auch der Wald musste weg. Das allerdings führte in Rio zu einer dramatischen Wasserkrise, was wiederum die portugiesische Krone zur Einsicht brachte. Wir müssen rund um die Wasserquellen wieder aufforsten.
Die Floresta da Tijuca war also Brasiliens erstes großes Aufforstungsprojekt. Unter einem Baum mit Medizinballgroßen, von Stacheln übersäten grün-gelben Früchten hält Alessandro an.
Ela é jaqueira, né? A jaqueira, ela é uma espécie asiática que foi introduzida no século 17 no Brasil.
Der Jackfruchtbaum. Er stammt aus Asien und wurde im 17. Jahrhundert nach Brasilien eingeführt, genau wie Mangos und Bananen, auch als Nahrung für die Sklaven. Heute versucht ihn die Parkverwaltung hier auszurotten, weil er keine heimische Art ist. Ganz so, als ob es hier noch unberührte Natur gäbe. Dieser Wald wurde schon seit Jahrhunderten genutzt und bewirtschaftet.
Zu zeigen, wie eng die Stadt und der Urwald miteinander verbunden sind, das ist Alessandros Projekt. Dann bückt er sich, wühlt zwischen welken Blättern in der Erde und hält dann triumphierend ein Stück Holzkohle in die Luft. Das wurde hier einst produziert, um Rios Energieversorgung sicherzustellen, sagt Alex. Und zwar auch von entflohenen Sklaven von den Fazendas. Der Wald war ein perfektes Versteck, aber auch Treffpunkt. Nährboden für Kultur, Riten, neue Ideen. Quilombo nennt man solche Widerstandsgemeinschaften. Er zeigt auf ein künstliches, offensichtlich von Menschen angelegtes Plateau. Umstellt von einer Art Mauer, daneben eine Kerze und Blumen. Opfergaben der afro-brasilianischen Candomblé-Naturreligion. Rio war damals gleichzeitig Sitz einer europäischen, also portugiesischen Monarchie, aber auch die größte afrikanische Stadt der Welt.
As Americas recebem 12 Millionen.
12 Millionen Afrikaner wurden auf den amerikanischen Kontinent verschleppt, 5 Millionen davon nach Brasilien. Und 2 bis 2,5 Millionen kamen hier an. Rio war der wichtigste Hafen für Sklaven aus Afrika.
Então aqui foi o maior portal de entrada de africanos. E aí,
sagt Cosme Philipsen und zeigt auf eine unscheinbare Ausgrabungsstätte ein paar Steinstufen, ein alter Hafenpier, die Cais do Valongo, die einst wichtigste Anlegestelle für Sklavenschiffe aus Afrika. Sie liegt in der Hafenregion Gamboa nahe dem Zentrum von Rio de Janeiro. 2016 wurde der Hafenkai nur zufällig freigelegt. Bei den Bauarbeiten für die Olympischen Spiele.
Dort drüben wurde das sogenannte schwarze Fleisch verkauft. Das war der Markt. Und unter uns ist der Friedhof der jungen Schwarzen, ein Massengrab. Da wurde hineingeworfen, wer nicht überlebte. Die Stadt wuchs darüber hinweg. Man tilgte die Geschichte, vergaß sie. Es war ein Prozess der Auslöschung.
Und die Stadt depois cresceu em cima do cemitério. Apagaram, esqueceram. É o processo de apagamento.
In Brasilien wird Geschichte gern vergessen. Der Genozid an den Indigenen, der Sklavenhandel, die Militärdiktatur. Es ist Nachbarn und Bürgerrechtlern wie Cosme Philipsen zu verdanken, dass der Valongo-Kai heute UNESCO-Kulturerbe ist, dass es Stadtführungen durch die Region gibt, die von Historikern heute Kleines Afrika genannt wird. Mit ihren kolonialen Fassaden, hippen Bars, Kunstmuseen und Fabrikgebäuden gilt die Region heute wieder als angesagt. Ein Museum zur Geschichte der Sklaverei sucht man dabei allerdings vergebens. Stattdessen gibt es dort heute eine Art Hängegarten mit griechischen Marmorstatuen in anmutiger Geste. Angelegt um 1900, in der Zeit von Bürgermeister Pereira Passos, als Rio die Kolonialzeit hinter sich lassen wollte.
Passos lebte eine
Zeit lang in Paris. Nach der Abschaffung der Sklaverei wollte er europäisches Flair hierher bringen und Rio in ein tropisches Paris verwandeln. Für prachtvolle Boulevards und Theater im Stil der Pariser Oper wurden die Armen und die Schwarzen aus dem Zentrum verdrängt, auf die Hügel und an die Ränder. Das ist eine Konstante in der Geschichte. Wegen der Bauarbeiten für die Olympischen Spiele wurden noch vor wenigen Jahren erneut mehr als 70.000 Familien zwangsumgesiedelt.
Rio zivilisiert sich, hieß das Projekt damals. Die Armen und Schwarzen störten das Stadtbild eines Rios der Belle Époque. Gleichzeitig brauchte die Elite aber Arbeitskräfte. Als Hausangestellte, Straßenkehrer, Bauarbeiter, Tramfahrer, die nicht allzu weit weg lebten. So entstanden die Favelas.
Boa tarde.
Mit einer Seilbahn geht es auf den Morro de Providencia. Ein Labyrinth ineinander verschachtelter Ziegelhäuser und enger Gassen, das sich über den Hügel hinter dem Hafenviertel erstreckt. Cosmes zu Hause.
Ich bin ein Kind des Morro de Providencia, der ersten Favela in Brasilien. Die Favelas sind städtische Quilombos, der Schrei des Widerstandes einer Bevölkerung, die alleine gelassen wurde.
Vor Olympia 2016 hat der Staat noch vereinzelt in Sozial- und Sportangebote in den Favelas investiert. Dann aber war das Geld aus und die Sicherheitslage verschlechterte sich wieder. Drogenbanden kämpfen um Territorien und gegen die Polizei. Wir leben mit diesem Alltag, sagt Cosme. Er habe dabei seinen Bruder und seinen Neffen verloren. Wie die meisten, die in Rio gewaltsam zu Tode kommen, waren sie schwarz. Das hier, sagt Cosme nüchtern, sei ein Fleischwolf von schwarzem Fleisch.
Então é isso, é a máquina de moer carne, carne negra.
Der Name Favela stammt übrigens von einem stachligen Busch aus dem trockenen und verarmten Hinterland im Nordosten Brasiliens. Wildgewachsene Natur, die stört. Chaos, das gebändigt werden muss. Eine ebenso treffende wie traurige Metapher. Dann lädt Cosme noch zum Mittagessen in die Bar von Dona Jura. Die Aussicht von ihrer Terrasse hoch oben in der Favela ist atemberaubend. Der Blick schweift über die Altstadt, am Horizont das Bohème-Viertel Santa Teresa, dahinter wieder Christusstatue und Urwald. Auf der anderen Seite das Maracanã-Stadion, der Hafen, die Bucht. Dazu serviert Dona Jura zwei Eintöpfe, die typischer für Rio nicht sein könnten. Bohnen, Rindermagen, Fleischreste.
É o bucho do boi, é dobradinho, tá? Aqui tem feijão. Tá vendo feijão aqui, ó?
In beiden vermischt sich portugiesische Arbeitertradition mit Kolonial- und Sklavereigeschichte. Dafür wurde Dona Jura einst ausgezeichnet für einen der besten Botecos, der besten Bars von Rio de Janeiro.
Então, se você quiser entender como os rios de Janeiro convivem,
wo vermischen sich die verschiedenen Rios? Das verbindende Element all dieser Einflüsse, der portugiesischen Kultur und diesem Schmelztiegel unterschiedlicher afrikanischer Kultur und Vielfalt, ist der Markt, die Straße und vor allem der Boteco, die Bar. Das öffentliche Leben in Rio findet auf der Straße statt. Die Bar, der Boteco, ist unsere Agora. Dort treffen Geschäftsmann, Ganove, Polizist aufeinander. Hier ist der Raum für die Geselligkeit der Stadt, neben dem Strand. Die zunehmende Beliebtheit der Strände ist aber ein relativ neues Phänomen.
Só que a presença popular nas praias é muito recente.
Sagt der Historiker Luis Antonio Simas und bestellt gleich nochmal ein eiskaltes Bier. Zum Interview hat er selbst in die Bar Obor de Cheiroso ins Arbeiterviertel Tijuca geladen, auf Deutsch etwa zur stinkenden Ziege. Auch heute ist die Bar noch ein Treff von Arbeitern, Bohemians und Fußballfans, die gerade wenige Blocks weiter in schwarz-rotem Farbentaumel feiern. Ihr Club, Flamengo, hat die Meisterschaft gewonnen.
Flamengo é a cara do Rio de Janeiro. O Flamengo é o Estilo do Rio de Janeiro, aquela coisa do carioca.
Flamengo ist Teil des kulturellen Erbes der Stadt. Flamengo ist das Gesicht von Rio de Janeiro. Flamengo ist der Stil von Rio de Janeiro. Es ist dieses gewisse Etwas, das den Carioca ausmacht. Schlagfertig, humorvoll, lebensfroh, strandliebend und fußballbegeistert. Das ist das Gesicht des Flamengo-Fans.
Que gosta de praia, que gosta de futebol, essa é a cara do flamenguista.
Findet Sportreporterin und Flamengo-Fan Patricia Lopez. Der Historiker Simas kann Dano die Augen verdrehen. Er ist Anhänger eines anderen Clubs. Aber erstmal will er noch was zu den Stränden sagen.
Todos os relatos dizem que o Tupi.
Viele Berichte besagen, dass die Ureinwohner, die Tupi-Indigenen, keinerlei Scham kannten. Im Grunde genau das, was die Cariocas, die Bewohner Rios, heute auch machen. Aber zunächst waren die Europäer entsetzt darüber, denn Baden galt geradezu als barbarisch. Bis in die 1930er und 1940er Jahre war der Strand in Rio de Janeiro also absolut kein beliebter oder häufig besuchter Ort.
Heute dagegen sind Rios Strände zum Inbegriff brasilianischer Lebensart geworden. Freigelebte Strand- und Körperkultur über alle Grenzen von Klassen und Hautfarbe hinweg. Hier treffen Selfie-schießende Influencer auf staunende Touristen, elegante und durchtrainierte Fuji-Volley-Spieler, einer Mischung aus Volley und Fußball, auf sonnengegerbte Rentner und lärmende Großfamilien. Dazwischen zahlreiche Händler, die ums tägliche Überleben kämpfen. Sie werben für Mate-Eistee, für Maiskolben, knappe Bikinis, bunte Strandtücher, Eis, Bier und Caipirinha. Und mittendrin steht Daniele Fernanda, Dani da Marquinha genannt.
Vera tá sol, entendeu? Sol, é certeza que a Dani da Marquinha vai estar aqui. Todo dia que tem sol, eu tô aqui, pode.
Sie klebt ihren Kundinnen einen Bikini auf den Körper, und zwar mit schwarzem Isolierband.
Der Tape-Bikini ist der letzte Schrei des Sommers, vor allem seit Anita ihn 2017 in einem Musikclip hatte und der viral gegangen ist. Früher wurde der Tape-Bikini hier an den Stränden im Süden diskriminiert. Jetzt akzeptieren ihn die Leute mehr.
Kurz zur Erklärung. Anita ist Brasiliens aktueller Superstar. Sie hat die Musik der Favelas weltberühmt gemacht und machte nun eben auch den Schönheitstrend der Peripherie Ipanema-tauglich. Tape-Bikinis. Ein mit Klebeband makellos gezogener Bräunungsstreifen bedeckt knapp die Brüste, ist am Hintern nur ein Streifen, dünn wie Zahnseide. Danach wird Bräunungslotion aufgetragen. Alles für 50 Reais. Für weitere 20 Reais können Frauen eine Mondbartbehandlung bekommen. Heißt, die Körperhaare blondieren lassen. Wozu das gut sein soll? Dani scheint die Frage irritierend zu finden.
Então, a importância é assim.
Viele Frauen haben ein geringes Selbstwertgefühl. Manchmal ist es keine Depression. Manchmal ist man nicht traurig, man hat einfach keine Bräunungsstreifen. Verstehst du? Ich hatte eine Kundin, die musste zuvor Medikamente nehmen. Dann verpasste ich ihr einen Bräunungsstreifen. Jetzt geht es ihr gut. Es ist Kunst, die die Schönheit einer Frau hervorhebt.
Dermatologen sind entsetzt, doch ist so ein ganz neuer Berufszweig entstanden, erklärt Selfmade-Geschäftsfrau Dani. Sie lebt in der Favela Mangueira, wo sie zusätzlich ein Dachterrassensolarium betreibt und betreut manchmal 200 Frauen am Tag. Kleine, große, magere und dicke. Manche würden an ihrem einzigen freien Tag der Woche dafür sogar extra stundenlang anreisen. Das Geschäft mit der Schönheit. Kaum irgendwo boomt es so sehr wie in der Instagram-Stadt Rio de Janeiro.
In Brasilien herrscht scheinbar eine größere moralische Lockerheit. Die Menschen gehen freier mit ihren Körpern um, weniger gehemmt. An den Stränden sieht man mehr nackte Haut. Doch es gibt eben auch mehr ästhetische Kontrolle. Körper müssen einem bestimmten Ideal entsprechen, um begehrt zu werden. Deswegen wird viel Geld und Zeit investiert.
Auch das hat mit Rios Geschichte zu tun, glaubt der Anthropologe Marcelo Silva.
Natürlich spielt auch eine gewisse Geselligkeit eine Rolle, die den Körper in den Mittelpunkt stellt. Da ist Samba, die Art des Verhaltens, der Strand, die Annäherung, die Berührung. Eine Kultur, in der der Körper auch für die Geselligkeit von zentraler Bedeutung ist.
Uma cultura que o corpo também é muito central na sociabilidade.
Es ist der Herzschlag der Stadt. Caixa, Pandeiro, Cuica, Trommeln, Rasseln, Pfeifen, die dem Samba den Rhythmus geben. Es ist Probe bei Vila Isabel, einer der berühmtesten Samba-Schulen Rios, die im berühmten Sambódromo gegeneinander antreten. Das gesamte Viertel arbeitet und fiebert mit. Mittendrin die 33-jährige Marie Braga. Sie spielt Cavaquinho, eine vierseitige Gitarre und Tambourin.
Wir sind super glücklich, wenn wir hier zusammen spielen. Es ist etwas, das ganz und gar zu uns gehört, aus uns herauskommt und was wir in die ganze Welt schicken. Es wird niemals enden.
Samba und Rio gehören zusammen. Egal zu welcher Jahreszeit, egal an welchem Ort. Man trifft sich zu einer Horda de Samba. Die Musiker sitzen in einer Runde mit Cavaquinho, verschiedenen Trommeln, Tambourin und dem quietschenden Rhythmusinstrument Cuica. Und alle singen zusammen.
Es kommt von unseren Urahnen. Wenn man mit mehreren Leuten Batucada, die Trommel, spielt und alle zusammenkommen und gemeinsam singen, ist das wie eine Trance, eine Katharsis. Etwas, das alle auf dieselbe Energie bringt.
Eine der berühmtesten Hordas gibt es im Club Renascença im Norden von Rio. Der Geruch von gegrilltem Fleisch und frittiertem Fisch liegt in der Luft. Die Sporthalle ist brechend voll. Dabei ist es Montagabend. Die Idee dazu entstand vor fast 20 Jahren, erzählt Musiker Moacir Luiz.
Ich war früher fast jedes Wochenende auf Reisen, hatte Auftritte. Du verpasst jede Geburtstagsparty, jedes Grillfest, zogen mich meine Freunde irgendwann auf. Ich sagte, gut, dann machen wir jetzt eine Party nur für mich. Und zwar am Montag, dem einzigen Tag, an dem wir Musiker frei hatten. Grillen, Samba, Freunde treffen. Doch es wurden immer mehr. Als irgendwann 3000 Leute zusammenkamen, schritt die Polizei ein. Da mussten wir anfangen, Eintritt zu verlangen und das Ganze zu organisieren.
Moacir Luiz ist heute 66. Seine Hände zittern beim Reden. Er hat Parkinson. Und trotzdem kommt er jeden Montag zur Horda de Samba, der Samba-Runde. Es kostet ihn Kraft und gibt ihm gleichzeitig die Kraft, weiterzumachen.
Du darfst dich von der Krankheit nicht unterkriegen lassen. Sie liebt es, dich flachzulegen. Diese Krankheit liebt es, dich leiden zu sehen. Und ich gebe ihr keine Chance. Ich werde genießen, trinken und essen, was ich will. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Die Musiker sitzen rund um einen langen Tisch. Um sie herum, an einem Gerüst, prangt in buntem Pop-Art-Stil eine Ahnengalerie von Samba-Größen, die hier schon auftraten. Marie Braga ist stolz, dass auch sie an diesem Abend mit auf der Bühne steht.
Ich glaube, dass wir uns an alles erinnern, ohne es selbst erlebt zu haben. Hier in Brasilien haben wir den afrikanischen Geist und die afrikanische Seele, wissen Sie?
Wie fast alle großen brasilianischen Errungenschaften, Karneval, Fußball, der Bohneneintopf Feijoada, entstammt auch der Samba der Kreativität der Unterdrückten und Marginalisierten. Deren Geschichten werden vielleicht nicht in Rios Schulbüchern, dafür aber in den Samba-Liedern und den Karnevalsumzügen von Generation an Generation weitergetragen. Die Ursprünge des Samba liegen im Klagelied gegen Sklaverei und Rassismus, sagt Historiker Luiz Antônio Simas.
Wer von außerhalb kommt und denkt, die Feierfreude dieser Stadt bedeutet, dass wir fröhlich sind, hat nichts verstanden. Wer eintaucht, tiefer gräbt, ins Innere von Rio vordringt, der erkennt, dass diese Stadt feiert, weil sie auf Terror, einer Kultur des Todes, aufbaut. Und die prägt Rio bis heute. Wir feiern so ausschweifend, nicht weil wir glücklich sind, sondern genau aus dem gegenteiligen Grund, weil wir dem Tod ins Gesicht lachen. Das ist für mich der wichtigste Schlüssel zum Verständnis des Karnevals, des Samba und der Feierkultur von Rio de Janeiro.
Isso é a capacidade de você gargalhar na cara da morte.